Hallo und herzlich willkommen zu Folge 139 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Lukas Herrmann von StageTimer.io. Der ist nach ein bisschen mehr wie 2 Jahren heute erneut zu Gast im Podcast und wir sprechen unter anderem über die Verdopplung seines monatlichen Umsatzes auf über 20.000 Euro und wie seine Event-Software Kunden wie SpaceX angezogen hat. Heute hat er über 2000 zahlende Kunden und hat auch ein zweites Tool am Start. Das nennt sich Rundown Studio, bewegt sich in einem, ähnliches Segment, ist ganz interessant. Das erste Stage Timer hat er komplett alleine aufgebaut, arbeitet heute mit seiner Frau dran, hat da ein paar Schwierigkeiten mit Entwicklern auch gehabt und auch darüber sprechen wir offen und ehrlich im Podcast. Und das neue Produkt hat er nach dem Demo einer Konkurrenzsoftware mit einem Co-Founder zusammen angefangen, der ihn da ja so quasi überzeugt hat, fand ich ganz interessant. Er hat außerdem ein 6-stelliges Exit-Angebot ausgeschlagen und seine Churn-Rate massiv reduziert. Wie er das gemacht hat, das erfahrt ihr jetzt gleich im Podcast. Ansonsten gilt wie immer, den Podcast gibt es als Newsletter unter happy-bootstrapping.de. Kannst du den einfach abonnieren. Ich suche immer mal wieder auch Sponsoren hier für die Podcast-Folgen. Da kannst du dich auch gerne melden über das Kontaktformular und mir dort auch Folgen vorschlagen, neue Gäste, coole Startups, die du gefunden hast. Und ja, wenn du magst, kannst du die Folge natürlich gern weiterempfehlen. Das wäre natürlich cool, falls dich die Vorgeschichte zum Lukas interessiert. Das ist die Folge 25, die ist auch verlinkt. Und ansonsten nochmal der kleine Hinweis hier auf den Cloud Exit Podcast. Da war ich bei Programmierbar zu Gast. Ist eine coole Folge geworden, glaube ich. Habe ich auch viel positives Feedback dazu erhalten. Wenn dich also das Thema IT-Cloud oder Cloud-Exit interessiert, dann hör doch da mal gern rein. Ist dort die Folge 190, ist hier auch im Podcast verlinkt. Jetzt geht's aber los mit der Folge mit Lukas und mir. Ganz viel Spaß. Guten Abend, Lukas, und herzlich willkommen zurück bei Happy Bootstrapping.
Ja, hallo.
Freut mich, dass wir nach ein bisschen mehr wie 2 Jahren, glaube ich, Folge 25, werde ich auch verlinken, war unser erstes Gespräch im Juni 23. Seitdem ist, glaube ich, viel passiert. Aber für die, die jetzt die Folge damals nicht gehört haben, ist ja auch schon über 100 Folgen her bei mir, erzähl doch mal kurz in deinen Worten, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, ganz kurz, ich komme aus Stuttgart und ich bin Bootstrapper, das bedeutet, ich habe meine... Ist ja Happy Bootstrapping, brauche ich gar nicht erklären, was Bootstrapping ist.
In dem Fall nicht,
Ist hier nämlich ganz, muss man immer erklären, ich bin in Stuttgart, ne, mit den ganzen Autoleuten. Und ich habe eine App aufgebaut, die heißt Stage Timer. Kannst du dir so vorstellen, als bei einem TED-Event, nicht wahr? Da steht jemand auf der Bühne und der guckt auf den Bildschirm und da steht, du hast noch 5 Minuten für deinen Talk. Und diese Technik, die hinter diesem Timer steckt, die machen wir.
Also eine Software-as-Service-Applikation.
Genau.
Du verkaufst in die ganze Welt aus dem Ländle.
Aus dem Ländle.
Ach, sehr hervorragend. Jo, die Gründungsgeschichte und wie du auf die Idee gekommen bist, finde ich auf jeden Fall sehr hörenswert. Können sich alle nochmal anhören, wie du das damals auch angefangen hast, dann auch mit Reddit-Feedback aufgebaut. War, glaube ich, ist auf jeden Fall das, was mir sofort wieder einfällt, was ich echt spannend fand. Und ich bin mir da gar nicht mehr genau sicher, bei was für Umsätzen du 2023 warst.
Ach, das müsste 10.000 gewesen sein pro Monat. Ja. Okay. Und wir haben uns jetzt in der Mittlerweile eigentlich verdoppelt so.
Verdoppelt?
Ja.
Cool. Und machst du es noch alleine oder mit deiner Frau zusammen?
Ja, das ist eine Geschichte. Ne? Wir hatten Mitarbeiter zwischendurch und jetzt mache ich es wieder mit meiner Frau zusammen alleine.
Was ist passiert mit dem Mitarbeiter?
Ja, ich hab mir gesagt, hey, wie jedes Business, man muss, wenn man größer werden will, braucht man mehr Mitarbeiter. Hab dann eingestellt einen Entwickler. Und habe gemerkt, das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe das auch schon ein bisschen erwartet, weil ich habe immer das Gefühl, das erste Mal, wenn man was macht, dann macht man es falsch. Sowas bei mir auch. Aber also das lag an so vielen Faktoren, die da zusammengespielt haben. Einmal habe ich gemerkt, ich als Einzelperson, wenn ich eine zweite Person mit reinnehme in diesen Entwicklungsprozess, Produktentwicklung, dann muss ich ja alles im Prinzip niederschreiben. Alles, was ich im Kopf habe, muss irgendwo aufs Papier. Und es hat mich so runtergebremst, das war mir schon ein bisschen klar, aber nicht so deutlich. Das hat mich so runtergebremst, habe ich mir gedacht, hey, am Ende arbeite ich ihm nur noch zu. Und ich bin selber schneller, wenn ich es einfach allein mache. Also nicht nur, nach dieser Eingewöhnungszeit, die gibt's ja eh, das ist eh langsam. Also einfach, ich habe irgendwann gedacht, hey, jetzt sind auch noch die ganzen AI-Tools rausgekommen, da kann ich viel besser selber bauen. Und im Kontrast dazu, ich habe eine zweite Firma gegründet, oder zweites Produkt gegründet, muss ich sagen, mit einem Co-Founder aus Schweden. Super netter Kerl. Und wir haben einen Entwickler relativ schnell am Anfang schon mit reingenommen ins Team. Und es hat super funktioniert, weil wir beide eh schon alles kommunizieren. Ne? Wir haben eh schon unsere Notion-Datenbank, wir haben eh schon alles irgendwo niedergeschrieben. Und es war dann eigentlich nur noch so ein Schritt, das ein bisschen mehr auszuformulieren, ein bisschen besser zu organisieren. Das ging so richtig natürlich. Aber so als alleiniger Bootstrapper, hat mich so weggebremst.
Hättest du dann gleich zwei einstellen müssen sozusagen, um es wieder auszugleichen?
Ja, und ich glaube, das andere Problem war, ich habe einen Entwickler eingestellt. Wenn du allein bist und ich bin guter Entwickler, was ich gut kann, ist Produkt und entwickeln. Was ich nicht gut kann, ist so Marketing und Sales und solche Sachen. Eigentlich hätte ich von Anfang an jemanden suchen sollen, der da gut ist, so Growth-Hacking-mäßig. Mhm. Ne? Das wäre wahrscheinlich interessanter gewesen, weil da hätte ich dann was davon gelernt. Da hätte ich auch natürlicherweise viel mehr abgeben müssen, weil ich diese Themen nicht kenne. Ich war beim Entwickeln, beim Produkt, da habe ich genau die Vision, es muss genauso sein, wie ich mir das vorstelle. Und im Endeffekt, war das nicht so hilfreich.
Wie schnell hast du es gemerkt und gab es da eine Probezeit, in der du es beendet hast?
Ja, das war also Contracting, das war jemand aus Polen, okay. Der war auch super nett und gut, aber ich habe dann nach 6 Monaten gemerkt, es wird nichts und es ist so schwer, also feuern, Leute gehen lassen, ist echt schwer, total unterschätzt am Anfang. Hm. Ich hatte einmal einen der Probezeit für 1 Monat und habe ich gleich gehen lassen und es hat mich 3 Monate lang weggerafft fast und es bei den zweiten, da ging es ein bisschen besser, also da haben wir uns gut getrennt.
Aber 6 Monate ist trotzdem ganz schön lang. Ich hätte jetzt gedacht, du hast nach 2-3 Monaten, merkt man das ja wahrscheinlich schon. Und dann guckt man sich's noch ein bisschen an und hat vielleicht Angst vor dem beschriebenen Schritt. Die meisten waren es dann in der Probezeit. Gut, ist bei Contracting ja, dann ein bisschen anders. Aber
ich glaube, das kommt auf die Erfahrung an. Weil das ist ja wie wenn du ein Business machst und du weißt, wächst es jetzt noch? Muss ich nur mehr Zeit reinstecken? Oder stirbt es gerade so langsam und ich müsste eigentlich schon aufgeben? Und ist bei so dem ersten, zweiten Angestellten auch so, weiß ich, wird es noch was? Ist es gerade nur momentär oder sind die Red Flags, muss man da gleich handeln? Und das war mir nicht so klar. Und ich habe dann halt erst nach 6 Monaten gemerkt, hey, das bringt nichts. Da ist das verschwendete Zeit.
Und nun bügelt es Claude Max wieder aus? Oder was nutzt du an der Stelle dann, wenn du sagst, mit den ganzen AI-Tools bist du dann jetzt produktiver noch?
Ja, ich habe mittlerweile Claude Code angeeignet und bin ganz happy damit. Ja.
Funktioniert das für dich? Also man liest ja immer oder gibt viele Leute, die sagen, naja, ich nutze es nur für Tests, um Tests zu automatisieren, um meinen Code zu dokumentieren und ganz andere lassen sich den kompletten Code oder ganze Anwendungen generieren. An welcher Stelle bist du?
Ich glaube so, je besser die AI-Tools werden, die werden ja ständig besser, desto mehr werden sie eigentlich wie ein Mitarbeiter. Das habe ich ja die Erfahrung gehabt mit dem Mitarbeiter. Und im Endeffekt ist es, wie gut schreibst du deine Instruktionen? Kannst du die, wenn du eh schon weißt, wie man mit dem Junior Developer arbeitet, dann ist Claude Code eigentlich nur eine Natural Extension davon. Also das geht einem viel einfacher von der Hand. Mit dem Vorteil, du hast halt diesen sofortigen Feedback Loop. Ne? Sobald ich schreibe, hey, das und das muss anders sein, dann wird es gleich anders. Und bei einem menschlichen Entwickler, da brauchst du halt eine Weile.
Da schreibst du erstmal ein Ticket, oder?
Da schreibst du ein Ticket, da schreibst du Code Review, dann hast du diesen hin und her und bei Cloud Code, da kannst du halt auch, das fällt mir schwer, einfach, da kannst du einfach reinballern und sagen, hey, das war schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht, mach das anders. Und bei, wenn du halt Code Review machst, dann versuchst du es auch immer so rüberzubringen, dass es nicht böse ist, nicht wahr? Überschreiben ist es immer so einfach, dass man das falsch interpretiert von, was man eigentlich meint.
Ja, und Claude ist ja nicht böse, wenn
nicht du böse.
Ihn zurechtweist. Von daher ja, ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders wie bei Mitarbeitern. Ja, okay. Würdest du ihn dann als Junior-Entwickler gerade bezeichnen?
Ich würde eigentlich schon. Also ich meine, viele Firmen feuern ja ihre Junior-Entwickler deswegen. Ist wahrscheinlich der falsche Schritt, aber so als Einzel-Bootstrapper kann man das eigentlich schon so sehen, finde ich.
Okay. Das heißt, du bist da auf dem, was ist das, Max-Tarif oder was gibt's da? Cool, ja, also ja, interessant, aber ich finde es immer ganz interessant, wie die Leute das machen und wie die mitarbeiten. Gibt ja mittlerweile da auch jetzt ein ganzes Ökosystem außenrum mit Tools, die einem den nachts noch mit To-Dos befeuern, sodass er rund um die Uhr beschäftigt ist und was zu tun hat, weil der schlafen muss er ja auch nicht.
Ja, aber du brauchst schon Human in the Loop, also du musst ja ständig drauf gucken, sonst kommt Käse bei hinten raus.
Ja, ja. Ja, das ist, was auch mein Eindruck ist. Und es kommt auch voll drauf an, mit welchen Sprachen und Themen man es macht. Aber
und ich glaube, je besser man selber ist als Entwickler, also je mehr Senior man selber ist, desto mehr macht man auch schnell selber. Also ich gucke immer ganz genau, was macht der. Ich lese mir auch die Logs durch und sehe das relativ schnell und mache, okay, da greife ich kurz selber ein, weil das habe ich viel schneller gemacht, weil dann, du merkst halt so die Felder, wo Glow dann lang rumsuchen muss oder lang braucht, bis es so Konzepte hinkriegt oder verwechselt Sachen, der kannst du schnell selber machen. Und dann auf der anderen Seite ist wieder Task, wo du weißt, hey, da brauche ich manuelle Arbeit, eine halbe Stunde, kannst sagen, hey, rename mal genau den ganzen Stack hier.
Ja. Okay, ja, jetzt sind wir über Mitarbeiter so ein bisschen zu AI-Exkurs gekommen, aber finde ich immer ganz interessant. Das ist eine Frage, was ich sonst später stelle. Das heißt, du hast dann seitdem auch keine neuen Mitarbeiter mehr eingestellt und bist jetzt, oder ihr seid weiterhin zu zweit.
Genau, so ist es. Ja, wir hatten zwischendurch auch mal jemand vom Marketing, aber es gibt keine, ähnliche Geschichte. Und es ist interessant und man lernt echt viel. Das ist meine Idee. Du musst es machen, du musst es ausprobieren und du lernst mehr und mehr. Und wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann siehst du auch gleich, was du brauchst und passt ja auf dich viel besser als beim ersten.
Wenn du jetzt wieder jemand einstellen würdest, würdest du dann immer erstmal auf den Human Fit achten sozusagen? Also das ist ja, wenn Google jemand einstellt, dann schauen die ja zuerst nach der Googliness, bevor sie nach den Technical Skills schauen. Ist das mittlerweile wichtiger?
Ich glaube, als Bootstrapper müssen wir auf andere Sachen achten. Wir sind ja generell alles remote. Wir machen ja alles übers Internet. Und wir sind auch immer sehr kleine Firmen. Ne? Also ich bin alleine oder ich bin einen anderen, vielleicht zwei andere. Und da hast du hast ja diese Firmenkultur gar nicht. Die kommt gar nicht richtig raus. Weil deine Firma einfach zu klein ist und die Leute sitzen irgendwo und kommunizieren einfach zu wenig. Was du brauchst, ist jemand, der gut kommunizieren kann. Das ist A und O. Und das Zweite ist eine Organisation dahinter. Wir haben als Entwickler jemanden, der ist bei einem Contract, bei einer Contracting-Firma. Und das Tolle ist, die gucken halt drauf, dass der seine Stunden macht. Ne? Der sitzt, die wissen genau, okay, der macht seine 8 Stunden pro Tag und gibt uns jeden Abend einen Log von dem, was er gemacht hat. Und es nimmt dir einfach so viel ab als Bootstrapper, weil du das nicht mehr, das ist so schwer zu garantieren, hey, der hockt irgendwo in Hamburg oder in Polen oder in sonst wo. Wie kontrollierst du das? Wie machst du da Checks and Balances? Und wenn du das eine Firma abnimmt und du quasi das schon nicht mehr machen musst, das ist so hilfreich.
Aber rein die Arbeitszeit alleine ist ja nicht aussagekräftig.
Oder? Nee, ist also nicht aussagekräftig, aber das nimmt dir schon mal so eine Last vom Hirn, über die du nicht mehr kümmern musst. Du kannst sagen, okay, jetzt. Ja. Und dann, du siehst natürlich schon, ob das bei hinten rauskommt, was du reinsteckst. Ja. Aber du kannst auch sagen, hey, ich möchte, dass du, und das habe ich falsch gemacht, ne? Du musst sagen, hey, ich möchte, dass du mir jeden Tag das und das sagst, ja. Wenn du ein Ticket fertig hast, möchte ich die und den Report haben. Ich möchte, dass du mir abends ein Loom-Video machst von dem, was du gebaut hast. Also solche Sachen, die habe ich nicht gemacht am Anfang und die habe ich dazugelernt und das machen wir jetzt mit dem Entwickler und das gibt dir so diesen Feedback, das du brauchst, damit du weißt, okay, da passiert was, da geht's nach vorne. Und wenn es nicht nach vorne geht, kannst du gleich sagen, hey, was ist los? Hast du dich verzettelt? Ja.
Brauchst du Hilfe.
Hört sich so aber nicht schlecht an, ist aber echt schwer.
Ja, aber ich habe im Newsletter schreibe ich häufig über asynchrone Arbeit und da hört man sowas ja häufig, nehme ein Loom-Video auf und erstens mal, du schaust dir selber das nochmal an, wenn du es aufnimmst, dann kannst du sagen, ha, guck mal, ist das überhaupt rund? Wenn du irgendeinen Flow durchklickst oder was weiß ich was machst, dann kannst du das als Auftraggeber dir anschauen, wann du willst, kannst dir Gedanken dazu machen.
Genau.
Und das ist meistens strukturierter und besser, wie jetzt eine halbe Stunde Termin zu machen und es live zu zeigen. Dann gibst du Feedback und dann dauert es wieder 2 Tage oder du gibst Live-Feedback, was ja vielleicht auch nicht immer gut ist. Von daher finde ich das cool.
Und als Einzelfounder, ne, musst du das ja so batchen, weil du hast ja so viele andere Sachen, so viele andere Hüte und du kannst dich alle Hüte gleichzeitig tragen. Das ist einen und dann kommt der nächste und dann kommt der nächste und dann muss halt dieses Code-Review mal 3 Tage warten, bis es dran ist. Und wenn man das gut managen kann, dann ist echt top.
Werbung. Dein Business ist spannend, deine Buchhaltung nicht. Die Wahl war bisher entweder selbst buchen und Zeit verlieren oder Kanzlei Pingpong mit E-Mails, Excel-Listen und unklaren Kosten. Boring.tax löst genau das. Software plus KI und zertifizierte Steuerberater in einem Workflow. Transaktionen synchronisieren, Belege hochladen, fertig. Die Verbuchung, Prüfung und Umsatzsteuervoranmeldung übernimmt die Partnersteuerkanzlei. Fehlende Belege kommen als klare Tasks in der App und nicht als endlose Excel- oder E-Mail-Threads. Du willst also zukunftssicher arbeiten, E-Rechnung ready, erstellen, auslesen und konvertieren in X-Rechnung oder Zugpferd, die Daten liegen auf deutschen Servern und du hast direkten Zugang zu Steuerprofis. Integration gibt's über 2000 Schnittstellen von Bank über PayPal und Stripe bis Datev. Die Preise gehen los ab 59 Euro für operative Unternehmen für Buchhaltung und Umsatzsteuervoranmeldung oder ab 89 Euro im Monat und da ist der Jahresabschluss dann sogar inklusive. Für Holding-OGs gibt's das All-In-Paket für 500 Euro im Jahr und das ist monatlich kündbar und du kannst einen Monat kostenlos testen. Worauf also jetzt noch warten? Öffne jetzt den Link in den Shownotes und teste Boring.tax jetzt einen Monat lang kostenlos und mach Buchhandlung endlich so langweilig, wie sie sein sollte. Gib einfach bei der Buchung deines Demo-Termins Happy Bootstrapping an und dann klappt es mit dem kostenlosen Monat. Wenn dich die Details zu Boring.tax interessieren, kannst du auch gern in die Happy Bootstrapping Folge 133 reinhören. In dieser habe ich mit dem Juan, einem der Co-Founder, ausführlich über Boring.tax, die Entstehung des Produkts, KI, Buchhaltung und so weiter gesprochen. Hör also jetzt hier gern die Folge an oder öffne den Link in den Shownotes, um Boring.tax einen Monat lang kostenlos zu testen. Werbung Ende. Ist es so dein Geheimnis aktuell, dass du diese verschiedenen Hüte pro Tag, pro Stunde timeboxed hast?
Oh, ich hab so viel probiert. Ich habe probiert pro Tag, ich habe so 50-50, alle drei Stunden gewechselt. Was das Einzige, was bei mir funktioniert, ist, ich mache ein Feature fertig, das wird gelauncht und dann kommt das nächste Projekt. Also Stage-Timer, ein Feature fertig, launchen und dann rüber zu Rundown Studio und dann dort das nächste Feature angehen.
Okay, also Support-Tickets zwischendurch oder
ja, so kleine Sachen, so Report-Tickets,
Podcast-Aufnahmen,
Podcast-Aufnahmen, was schreiben, mal ein Code-Review, das geht schon, aber so richtig so reinarbeiten. Also da mache ich schon ein, zwei Wochen Blogs eigentlich.
Okay, also keine so Timeboxed Stunden, Tage, Marketing-Tag, Produkt-Tag, super, echt?
Ja, ich mache einen Monat Marketing oder zwei Wochen lang. Sonst, bis du da drin bist, das dauert Tage und dann. Und dann muss er ja gleich wieder raus und dann kommt das nächste und dann dieser Wechsel ist einfach taut so lang.
Ja. Ja, interessant. Also ich überlege mir auch immer, wie das für mich funktionieren kann. Es gibt dann Dinge, die einem Spaß machen und es gibt Dinge, die müssen halt gemacht werden. Ne?
Ja, ja.
Und ich versuche mich echt zu zwingen, morgens die Dinge zu machen, die keinen Spaß machen und die aber gemacht werden müssen. So Steuern, Buchhaltung, irgendwelche Finanzamtssachen, Dinge, die man typischerweise vor sich herschiebt, ach, kann ich doch morgen machen. Das, was mich am meisten nervt, versuche ich morgens gleich zu machen. Und dann fängt, glaube ich, der Tag auch ganz anders an. Und da freut man sich auf die Dinge, die einem Spaß machen. Und die muss man ja auch machen oder möchte.
Ja, das ist so dieses Schluck-Schluck-den-Frosch-Ding, ne?
Ja, so ein bisschen. Also, ja, ja. Aber jeder funktioniert halt anders besser. Wirkt, ne?
Total,
also,
total. Muss ich ausprobieren.
Ja, ist wie mit dem Podcast, ne? Ich hab eine Routine für Aufnahmen, für Produktion. Und jeden Donnerstag kommt eine Folge, egal was passiert so. Und das hilft mir als Prokrastinierer, der sonst Dinge immer gern verschiebt, hilft es brutal, so feste Release-Tage zu haben. Und das ist dann ja bei dir wahrscheinlich jetzt nicht anders. Ja, was hat sich produktseitig in den letzten zwei Jahren getan? Hast du wahnsinnig vieles hinzuentwickelt dann auch? Oder hast du eher, du hast jetzt ein bisschen beschrieben, mit Mitarbeiter-Struggles, Produktivitätsverlust vielleicht ein bisschen und jetzt wieder ein Boost durch AI. Hast du große neue Features gelauncht oder viele andere kleine?
Ja, also wenn ich so zurückschaue und ganz ehrlich, und vielleicht geht es anderen auch so, ich fühle mich so, habe ich überhaupt was hingekriegt? Na, ich hatte so viele so Roadblocks, aber ich weiß, ich habe sehr viel ausgetestet, nicht? Marketing viel ausgetestet, das mit dem Entwickler ausgetestet, selber rumgemacht. Und hier ist, was ich merke. Die Sachen, die am meisten Zeit brauchen, sind so Sachen, die gar nicht richtig am Produkt was verändern. Diese großen Produktfeatures sind cool, aber die sind eigentlich relativ schnell, finde ich. Und was dann richtig Zeit braucht, sind so Payment Integration und Update vom Payment Provider und irgendwelche Login- und Authentication-Geschichten. Wir haben
Mandantenfähigkeit.
Ja, also Team-Accounts zugefügt, ne? Oder der User kann im Team zu und das Team, dem gehört dann der Subscription-Plan und das ist so viel Arbeit. Und dann launcht man das, kannst du ja nicht irgendwie rausposaunen, weil das ist ja kein tolles Feature für die Leute. Das interessiert ja niemanden. Das ist ja nur für dich, damit du dann am Ende die besseren Deals machen kannst. Das hat so viel Zeit gefressen, so viel Zeit.
Ja, und man muss wirklich sicher sein, das funktioniert. Ich glaube, das ist einfach als vorne, also zumindest im Design gleich mit zu berücksichtigen, aber es gibt die wenigsten, bauen es gleich mit ein. Ne? Und dann hinterher das reinzubringen, ist nicht so einfach.
Ja, oder du hast, und das alles, wenn du schon mal gemacht hast, ist einfacher, weil du im Kopf hast, nicht wahr? Mhm. Ich komme von der Webentwickler-Sache, ja, so eine Web-App aufzubauen, da weiß ich schon genau, okay, wenn ich das und das so mache, dann habe ich in 5 Jahren Probleme und dann muss ich es anders machen. Aber dann von der, sagen wir mal, Business Development Seite mit User Account, und da kenne ich mich gar nicht aus. Es war alles neu, alles so unbekanntes Pflaster.
Ja, das ist immer ganz cool, wenn das Framework das mitbringt schon, aber das haben ja heute auch die wenigsten. Da musst du dann, und dann hast du eine gewachsene Applikation und musst überall in der Datenbank Felder hinzufügen, Zuordnungen richtig machen und so. Das ja, verstehe. Ja,
klar, und du pickst am Anfang ein Framework, du hast noch nicht das volle Knowledge. Und dann kommt halt irgendwann der erste Enterprise-Dealer, der sagt, ja, ich brauche aber die Leute in meinem Team und der braucht aber nur Billing-Access und der braucht aber, muss aber die PDFs runterladen können und der hat aber seine Billing-E-Mail muss da und dann bist du, kannst du aber bei Frame, und dann musst du irgendwas reindoktern und dann bist du an der gleichen Stelle.
Hat es denn viele Enterprise-Accounts gegeben, dass sich das gelohnt hat wenigstens?
Ja, hat sich, also der total Ansturm kam nicht, aber mehr, besser als erwartet.
Okay, ist es so dann, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt, du hast ja so ein Produkt, das heißt ja, weiß nicht, da hast du ja 2, 3 Nutzer, die in der Regie sitzen und das produzieren, so eine Veranstaltung. Wer ist dann so ein Enterprise-Kunde, die dann einfach viele Veranstaltungen machen und viele Produktionsteams
haben? Ja, so, wir haben ein interessantes Pattern festgestellt. Also wir haben mal so ein Usage-Pattern. Der Klassiker ist der Videoproducer. Der wird von der Firma angestellt. Hey, wir haben ein Firmen-Event, übertrag das mal. Der kommt an mit seinen Kameras, mit seiner Technik und baut das alles auf und hat dann Stage-Time mit dem Pack, weil er das halt, weil es gut funktioniert, weil das hilft. Und der braucht nur einen Account. Und dann irgendwann wird die Firma drauf aufmerksam, hey, das können wir auch für unsere Meetings verwenden. Und dann merken die, oh, wir haben aber 20 Zimmer mit 20 Meetingräume und da haben wir irgendwie 3 Leute, die dafür verantwortlich sind und die brauchen alle irgendwie. Und so, und dann kommen wir in dieses Enterprise oder in dieses Firmenmodell rein, wo halt viele Leute viele Schuhe anhaben und der braucht da und der braucht hier noch Zugriff. Und da haben wir am besten ein Team von 5 Leuten, die da alle einen Account haben. Und die sind es dann. Okay. Und dann jetzt in den letzten 3, 4 Monaten haben wir lauter Universitäten gekriegt, die uns von Frankreich und von Australien angeschrieben haben, gesagt, hey, wir brauchen ein extra Invoice, ne, weil das muss über Bank bezahlt werden, das muss durch unsere internen Prozesse durch, damit es abgesegnet wird, da brauchen wir extra Rechnungen von euch. Und die wollten dann auch immer irgendwie, wir brauchen 10 Leute im Team, wir brauchen 3 Leute im Team und so.
Eine Universität, weil die Studenten dann helfen, so ein Event zu produzieren und dann brauchen die verschiedene Accounts oder
das
machen die so Livestreaming und dann mit Regieanweisung?
Ja, nee, komplett anders. Das ist höchstwahrscheinlich für die Prüfungszeit. Wenn die Leute alle in ihren Räumen sitzen und dann gibt's da den großen Timer, der genau darunter zählt, wann die Prüfungszeit vorbei ist.
Ah, verstehe.
Zumindest haben wir das aus den Fragen so rausgehört.
Noch 5 Minuten, dann geht's rote Ding an. Ja, okay, habe ich noch nicht darüber nachgedacht, wie man sowas heute macht, ist schon so lange her.
Hatten wir auch nicht im Kopf. Also das hätten wir nie irgendwie gesagt, Universitäten brauchen unsere App. Nie. Ja. Und dann kam das so.
Was gibt's sonst für so Highlight-Kunden? Fällt dir da was ein, über das du reden kannst, wo du besonders stolz drauf warst oder überrascht hast, wo du dich gefreut hast? Ich glaube, ich habe dir 1, 2 Screenshots geschickt mal. Wir haben hier die Campus Founders bei uns in Heilbronn, die machen auch so Events. Die haben das auch mal genutzt gehabt auf der Bühne, dann habe ich es gesehen, habe dir einen Screenshot geschickt und ich habe es bei der Trump-Rally gesehen, wo man dann auch gedacht hat, Gott, jetzt hat er das auch am Start. Also, weil er noch nicht Präsident war, habe ich das gesehen? Weiß gar nicht mehr, aber ich habe einen Screenshot gesehen von der Bühne und dann war unten die Regieanweisung auf den Monitoren für die Sprecher auf der Bühne und da war das zu sehen und dann dachte ich so, es gibt's nicht, war Stage-Time am Start, aber was fällt dir noch so ein?
Ja, eines Tages sehe ich das auf Reddit, so hey, bei der Trump-Rally wurde unser Timer verwendet, aber die Free-Version, sonst wäre das Logo nicht dabei gewesen.
Haben sie da auch noch gespart?
Ja, haben sie sich gespart. Ich glaube, einer, auf den ich eigentlich wirklich stolz bin, ist SpaceX. Ich bin jetzt nach dem, was Elon Musk so abgezogen hat, ein bisschen kritisch, aber ich bin ein großer Space-Fan. Also ich mag es wirklich Weltraumerforschung und habe das gern nachverfolgt, wie die ihre Raketen entwickeln und bin ich schon ein bisschen stolz drauf gewesen.
Haben die das für ihren Livestream und sowas dann benutzt oder wie hast du das mitbekommen?
Ja, also vielleicht im deutschen Raum darf ich das erwähnen, aber wir haben das, die haben erst Stage verwendet. Jetzt haben wir mit Runner Studio auch einen Call mit denen gehabt. Und die meinten, ja, für den nächsten Raketenstart wollen sie es mal ausprobieren, ob sie mit uns, also das, die komplette Show über unsere App-Time quasi. Okay. Und den ganzen Ablauf darüber machen. So, oh, cool.
Wie macht man das, wenn man das nicht benutzt? Also Rundown Studio, sprechen wir nachher noch drüber, was das genau macht.
Wir verwenden eine andere Software, die 6-mal zu teuer ist.
Ah, okay. Aber auch schon ein Software as a Service. Oder gibt es da noch so Oldschool, hast einen Server in dem Rack und der hat mit Lizenz die App, um die
Instrumente zu produzieren. Du kommst ja von der Broadcasting-Schiene, also News-Channels und so. Und da gibt es natürlich schon Software, die dann halt, you know, you name it, wie viel kostet und die das dann kann. Und dann kommst du halt zu diesem Bereich, wo die Leute sagen, hey, wir brauchen die ganz Schnickschnack nicht, weil wir keine News-TV-Broadcasts machen. Sondern wir brauchen eigentlich nur diesen Ablauf und der muss funktionieren. Ja, und kommen dann auch unsere Tools.
Was waren so über die letzten Jahre jetzt, als wir gesprochen haben, hast du jetzt ja gesagt, du warst so um die 10.000 jetzt ein bisschen verdoppelt. Wir haben über Reddit schon gesprochen, aber was waren so deine Wachstumskanäle? Ist was die Hörerinnen hier immer interessiert? Was hat für dich funktioniert und was hat nicht funktioniert? Was sind so Wachstumskanäle gewesen, die dich da jetzt hingebracht haben in den letzten 2 Jahren?
Ich würde sagen, meine ist wahrscheinlich eine der langweiligsten Antworten, aber auf der anderen Seite vielleicht auch interessant für die Leute, die ein bisschen Angst vor Marketing haben. Also wir haben am Anfang sehr viel SEO gemacht, also wirklich viele Seiten geschrieben, versucht auf Keywords raufzugehen, also viele Dokumentationsseiten auch geschrieben, unsere Landingpage angepasst. Und das hat uns echt getragen. Also davon zehren wir bis heute. So 60% der Leute, die auf die Website kommen, immer noch Google. Und durch diese Optimierung finden die richtigen Fragen stellen, die wirklich unser Produkt brauchen in dem Moment, auch unsere Website. Also das haben wir echt gemerkt. Letztens hatten wir jemanden, der gesagt hat, ja, er hat es gesucht und gesucht im Internet und alle möglichen Alternativen ausprobiert und ist irgendwie 5-mal zu uns zurückgekommen, weil es dann anscheinend dann doch die beste Lösung ist. Für den, der weiß, was er sucht.
Wird dann aber in AI schon vorgeschlagen, wenn ich sage, ich möchte hier das und das produzieren und dann kannst du mir was empfehlen.
Und das ist der nächste, genau. Also niemand wusste, oh, wie macht man das mit AI? Wie jetzt kommt AI, löst Google ab. Aber anscheinend funktionieren die gleichen Mechanismen, die für Google verwendet wurden. Ja, wenn man nicht diesen Grey Hat und Black Hat Sachen gemacht hat mit aggressive Link Building und solche Sachen, funktioniert genauso für AI. Also die gute Seiten funktionieren für Google und gute Seiten funktionieren auch für den ChatGPT-Crawler, hat sich herausgestellt.
Okay, also du hast, glaube ich, irgendwo auch einen Artikel geschrieben, wo du ein bisschen beschreibst, was du oder wie du die Artikel raussuchst, die du dann schreibst, irgendwelche Sachen, die eine niedrige Volume haben in der Suche, aber die für dich eben in der Nische wichtig sind und dass dann, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du da vielleicht einen Kunden gewinnst. Ist es so, wie recherchierst du da, welche Themen du dir da rauspickst?
Ja, also das ist sehr interessant. Das wusste ich auch nicht am Anfang. Das war so ein unbeschriebenes Blatt für mich. Und da gibt es eine ganz, ganz einfache Methode. Die nennt sich eine Keyword Map. Du guckst in diesen, du findest ja also über irgendwelche SEO-Tools oder selbst auf Search Console von Google direkt, kannst du dir ja anzeigen lassen, wie viel ein Keyword gesucht wird. Zu einer gewissen Hinsicht, ne? Und dann suchst du dir die raus, die du denkst, die passen auf dich und machst eine lange, lange Liste. Und dann tust du die im Prinzip zuweisen und sagst, okay, den Block von Keywords möchte ich auf diese Seite zuweisen und den weiteren Block auf diese andere Seite. Und baust dann diese Seiten auf und guckst, dass die Sachen halt angesprochen werden. Also hast du so ein Mapping am Ende. Weißt, okay, das Keyword sollte auf diese Seite kommen.
Und so hast du das gemacht. Okay.
Und so hast du es gemacht. Und wenn das ein bisschen dann drin ist und du siehst ja irgendwann die Suchergebnisse, die wirklich dann auf deine Seiten kommen. Und da findest du dann manchmal noch Sachen, die du gar nicht erwartet hast. Oh, okay, das geht ja auch noch. Oder das ist ja auch noch. Und die Leute suchen ja auch noch. Und dann kriegst du neue Ideen, kannst du ein bisschen was noch ausbauen.
Okay. Interessant, was sind weitere Kanäle, die funktioniert haben?
Und Product-Led Growth ist eigentlich, also ich bin ganz, ganz großer Fan davon. Und Product-Led Growth, also PLG, ist so ein großes Wort dafür, dass deine App selber für sich Werbung macht. Und ich bin immer, das Dropbox-Prinzip ist das Beste. Ne? Du gibst den Link weiter und dann kriegen beide was davon.
Ja.
Und ich dachte, wie kann ich das auch einbauen bei mir ins Produkt, ne? Dass das Produkt selber das macht. Und bei mir ist es, wenn du den Link teilst, dann den Timer siehst, dann ist mein Logo drauf. Na, wie bei dem Bild vom Trump, von der Trump-Rallye, ja. Direkt das Logo oben in der Ecke.
In der kostenlosen Version war das, ne?
Genau, ja. Genau. Du kannst wenn du dafür bezahlst, kannst du dann ausblenden. Und wir haben gemerkt, dass selbst in diesem Reddit-Thread, wo dann Leute Spaß drüber gemacht haben, ne, haben echt manche identifiziert, hey, das ist Stage-Timer, das kenne ich, das habe ich schon mal benutzt. Echt? Weil unser Logo da war. Naja, funktioniert.
Okay. Ah ja, ich dachte, okay. Da haben die Leute sich sonst drüber lustig gemacht, dass er die kostenlose Variante hatte oder sein Team wahrscheinlich. Das Coole ist ja, wenn du so ein Event hast und man das Logo sieht, dann sehen es ja nicht nur die Leute vor Ort halt auch dann, je nachdem, genau, wo die Anweisungen hinkommen, ne?
Und das ist unsere Theorie. Also meine Theorie ist, dass wie kommst du bei den großen Firmen rein? Ja, als du wenn du noch keinen Track Record hast, du hast eine kleine Tool, du kannst natürlich diese tollen Namen auf deine Webseite schreiben, wie Microsoft, ne? Aber das ist, glaubte dir auch niemand mehr heute. Das heißt, wie kommst du bei den großen Firmen überhaupt rein? Und meine Theorie war, naja, du hast immer diese kleinen Freelancer und die sind oft so diese Early Adopters, die probieren einfach mal Tools aus. Und das war bei uns auch so. Und kommen dann zu den großen Events und wenn irgendjemand sagt dann, hey, wir brauchen noch einen Timer oder und das funktioniert nicht gescheit, und dann sagt er halt, hey, ich habe hier was. Zack, und das war immer mein Fokus. Muss so einfach sein, dass du mit zwei, drei Klicks sofort eine Lösung hast vor Ort. Mhm. Ne? Dass der weiß, hey, ich kann mich drauf verlassen und mit drei Klicks habe ich eine Lösung hier für das Problem. Und wir haben ein paar Mal gehört, ne, wie Leute sagen, hey, das hat jemand verwendet und es hat uns echt gefallen und beim nächsten Mal wollten das die Leute wieder haben. Und dann hast du den Fuß in der Tür. Das ist meine Theorie. Deswegen haben wir auch bis heute im Pricing relativ günstige Pakete mit drin, weil ich sage, hey, das hilft uns, bei den großen Firmen reinzukommen, auch wenn es, sagen wir mal, uns beim Sales noch, da können wir vielleicht noch drüber reden, dann wieder reinschneiden wird, vielleicht mal sehen. Guck mal, sehen wir dann.
Du hast, ich habe in dem Artikel auch was von 30% Weiterempfehlungsrate geschrieben.
Ja, genau.
Sind es dann Kunden, die du heute hast, die sagen, ihrem Videoproduzenten Kumpel oder auf einem Meetup erzählen die von Stage Timer und dann empfehlen die das weiter. Haben die da selber auch was davon? Kriegen die eine Provision oder ist einfach?
Ja, so, halt, das ist ein interessantes Thema. Also das ist alles, ist im Prinzip im Network, also im Video, Live-Video-Producers untereinander. Die teilen sich gern ihre Tools, die funktionieren und sagen, hey, ich habe das Problem hier und nimm mal das versuche ich oder das nehme ich die ganze Zeit, das funktioniert echt gut. Da wird sehr, sehr viel ausgetauscht. Und wir haben so lange über ein Referral-Programm nachgedacht, ne? Und ich habe mich umgehört und so, okay, wie macht man das? Also klar, du kannst natürlich ganz einfach, du klatschst es auf deine Webseite und sagst, hier, empfehle mein Tool weiter und krieg ein bisschen Geld dafür. Aber wir hatten immer das Gefühl, dass sobald du das machst, sobald du einen Dollar-Amount dranhängst an die Weiterempfehlung, ist die nicht mehr genuine. Also ist, wie sagt man auf Deutsch, ist die nicht mehr ehrlich, weißt du? Das ist auf, und jemand hat mir das mal bestätigt, gemeint, ja, wenn du ein YouTube-Video machst und sagst, hey, hier ist mein Affiliate-Link, dann ist es eine Sache, da weiß jeder. Aber wenn du sagst, hey, verwende doch mal das Tool, das ist richtig cool, und hier ist mein Referral-Link, dann ist es plötzlich so eine Transaction.
Mhm.
Und das hat uns immer davor gescheut. Und bei den Leuten, wo ich mich ein bisschen umgehört habe, wir haben es für Runner Studio, haben es ausprobiert, und auch bei anderen Leuten, von denen ich weiß, die es verwenden, ich hatte immer nie das Gefühl, dass das so richtig reinhaut. Also bei B2C, ja. Da ist es ein bisschen besser. Aber so B2B, ja, die Leute, die das Geld ausgeben, die interessiert es jetzt eh nicht, ob sie irgendwie einen Monat umsonst kriegen. Ja, das bezahlt ja eh die Firma. Und wir haben es mal mit T-Shirts ausprobiert, aber das war auch immer so ein schöner Gag, den die Leute dachten. Also
als Dankeschön sozusagen, ne?
Kriegst genau.
Ein Merch-Package.
Genau, also nichts hat so richtig gut funktioniert. Und dann, letztens hat jemand was gesagt, der hat gemeint, hey, du musst es so, dass es eine Win-Win-Situation ist. Nicht nur eine Win-Win-Situation, sondern mehr so altruistisch, wenn jemand es shared. Ja, das ist ja jetzt schon so, hey, ich gebe dir einen Tipp, hier ist ein cooles Tool. Und er hat gemeint, mach doch so, dass derjenige, der das bekommt, der diesen Referral-Link bekommt, kriegt den kostenlosen Monat und nicht derjenige, der den gibt. Und das wollen wir mal ausprobieren, weil ich glaube, das könnte funktionieren.
Naja, und da kriegt der Empfehlende gar nichts mehr sozusagen.
Genau, also du erhältst dir dieses Freundschaftliche, also ich tue dir was Gutes, ich sag dir das und du kriegst auch noch einen Monat kostenlos und es wird keine Transaktion, weil ich dafür nichts kriege. Also der macht es dann vielleicht, also dieses Organische, das wir jetzt haben, funktioniert dann weiter. Das ist meine Theorie.
Ja, könnte natürlich
völlig falsch liegen.
Ja. Ich kenne viele, die es machen. Es gibt ja auch ganz viele SaaS-Unternehmen, die wiederum Affiliate-SaaS machen. Also
genau,
die helfen in deinem Produkt quasi, dass du ein Affiliate-Programm bauen kannst. Von daher muss es da ja schon einen Markt geben, dass es funktioniert. Deswegen, ich finde es spannend auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt vor zwei Folgen den Patrick von Appointment da, der hat 70%, hat er erzählt, im Podcast Weiterempfehlung. Und da gibt's, wenn ich mich recht erinnere, eine Gutschrift auf das Konto. Ich weiß gar nicht mehr den Betrag, glaube um die 100 Euro. Und ja, aber anscheinend funktioniert es bei dem dann aus anderen Gründen. Aber vielleicht bringe ich euch mal zusammen, da kannst du ihn mal fragen, wie er das sieht. Das ist, glaube ich, immer ganz interessant.
Es kann total sein, dass ich hier Geld auf der Straße liegen lasse, weil ich keine Ahnung habe und es völlig falsch mache. Total.
Aber ich glaube, man muss alles ausprobieren, damit man es herausfindet. Das ist ja völlig klar. Ja. Aber gab es sonst noch irgendwelche Wachstumsstrategien, die du mit Absicht ausprobiert hast? Also manche Dinge passieren ja auch nicht mit Absicht. Hast du da irgendwelche Dinge, wo besonders gut oder vielleicht auch was besonders schlecht oder gar nicht funktioniert hat?
Ja, wir haben Cold Outreach mal gemacht mit so ein Spray and Pray an dieses AI schickt einfach an alle Leute E-Mails und das hat gar nicht funktioniert.
Keine Conversion,
null Conversion daraus gekriegt. Und was auch gar nicht funktioniert, und es hat mich überrascht, war YouTube-Werbung. Also wir haben eine ganze Weile lang YouTube-Werbung laufen lassen und die hatte auch so Hunderttausende von Impressions. Aber und auch Klicks, also wir haben auch Klicks gekriegt, aber wir haben nie einen Sign-up davon gekriegt. Oder vielleicht ein, zwei Mal. Also nicht, dass es irgendwie sich registriert hätte. Das war echt kurios. Also alles, was über YouTube kam, kam alles organisch über Videos, die ich mal gemacht habe, irgendwas erklärt.
Ist YouTube-Werbung teuer in so einem Bereich? Weil das
nee,
ist ja auch
gar nicht. Ist eigentlich relativ günstig, ja. Aber wenn es nichts bringt, dann bringt es ja nichts. Also wir konnten ja nicht mal, unsere Cost per Acquisition ausrechnen, ne? Oder wie Cost per Klick, weil wir haben gar keine Zahlen gehabt. Bei Google Ads, da wissen wir ganz genau, dass so viele Leute kommen in dem Monat von Ads und das können wir richtig ausrechnen. Ja, diesen Monat sind wir bei 1,5x und diesen Monat waren wir bei 0,8x, aber bei YouTube konnten wir das nie.
Was ich noch spannend fand, ist, dass du den Newsletter an deine Bestandskunden schreibst und da ein bisschen Features vorstellst, Features, die vielleicht kommen und du ja ein bisschen so, ist ja auch schon Kontaktpflege da betreibst und Feedback von Kunden einsammelst. Wie oft machst du sowas? Ist das so monatlich, alle 3 Monate?
Das ist monatlich, das ist so bei jedem Update. Es ist im Prinzip ein Produkt-Update-Newsletter, wo ich halt sage, hey, wir haben jetzt was Neues. Und ich habe den auch hin und wieder mal verwendet, wo ich einfach sage, hey, hier sind 10 Feature-Ideen, rank die mal von 1 bis 10. Und das ist richtig gut angekommen.
Okay.
Also hin und wieder schmeißen wir mal solche Fragen rein. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Sollte ich eigentlich mehr machen, aber vielleicht, wenn man es übertreibt, kommt das Auto nicht gut an. Also ist auch schwierig, da immer was zu finden.
Wie viel machen da dann mit? Also du verschickst ja das an ein paar hundert oder tausende Leute mittlerweile.
Ja, nur 500. Da muss man so sagen, nur 500 haben sich da angemeldet. Also das ist ja Opt-in-Newsletter.
Okay.
Wir machen nicht, du kriegst, obwohl du nicht möchtest. Und es auf der anderen Seite ist auch so, dass derjenige, der halt Opt-in hat, der liest dann auch. Also wir haben so eine Open-Rate von 60-70%, ist schon gut.
Ja.
Ja.
Und Interviews mit Kunden machst du auch, so One-on-Ones, habe ich gesehen. Entsteht es auch aus dem Newsletter oder kann jeder, der einen Account hat, hier über einen Calendly-Link einen Termin mit dir buchen und Feedback abgeben?
Nee, gar nicht. Das geht alles über unsere. Das macht meine Frau super. Die macht Customer Service und dann kommen manche Firmen und sagen, hey, wir haben es jetzt, das ist ganz oft so, dass sie sagen, hey, wir haben es jetzt schon benutzt für ein Jahr, Und wir haben jetzt diese drei Feature-Requests. Und dann haben wir ein Gespräch und dann stellen die mir vor, was sie da genau haben. Das ist richtig gut. Ich sollte das eigentlich mehr machen, muss ich sagen, aber als Einzelfounder, du weißt ja, wie es ist.
Ja, ist schwierig.
Hat einfach nur verreisen. So viel Zeit in der Hand. Mhm. Aber das ist immer, das ist so hilfreich. Also mit Leuten reden, mit Customern reden, vor allem die, die es schon dann länger verwendet haben, dann weißt du auch, die sind invested, die sind involviert. Wenn ich was für die mache, dann ist es wahrscheinlich gut für viele. Das ist richtig top.
Wann ist das Produkt denn fertig? Ich glaube, du hast in irgendeinem älteren Artikel auf deinem Blog geschrieben, du machst es 2-3 Jahre und dann ist Stage Timer ja fertig und dann kannst du was anderes machen.
Wie viele Produkte kennst du, die fertig sind?
Tja. Im Internet ist, glaube ich, nie was fertig.
Oh, ist Mann,
mein Spruch ist, war immer, wir trugen keine Bücher. Ne? Das hat halt.
Mein naives 5 Jahre jüngeres Selbst hat gedacht, 2 Jahre mache ich das jetzt und dann ist es fertig. Und jetzt hocke ich immer noch dran.
Ja.
Ja, also, aber ich muss dazu sagen, das ist, wann hast du als Bootstrapper diesen Playground, wo du weißt, hey, ich krieg was jetzt fast 20.000 pro Monat aufs Konto. Ich habe 2.000 zahlende Nutzer und ich kann das einfach mal ausprobieren, wie Sachen funktionieren. Ja. Das mache ich ja jetzt auch. Ja, ich probiere es mal Sales aus. Kann total in die Hose gehen. Aber hey, wann habe ich die Chance Branding? Wann habe ich die Chance, es mal auszuprobieren? Das hast du nicht so einfach. Und ich hatte schon zweimal, dass Leute es kaufen wollten und ich habe immer mit reinberechnet, hey, das ist zwar cool, ich krieg eine Menge Geld, aber mir fällt das, was ich jetzt lernen kann, da muss ich erstmal zu dem Punkt kommen. Ja, das kannst du am Anfang ein Produkt zu entwickeln, ist ganz anders, als nach 5 Jahren immer noch dran zu arbeiten. Und diese Sachen zu lernen, die sind schwer. Die sind viel schwerer, als das halt so am Anfang dieses NPM Install und Init und das ist einfach. Deswegen habe ich immer das sehr hoch geschätzt, dass ich das Produkt noch habe und selber dran rum experimentieren kann. Und wenn jetzt das nächste kommt und groß wird, dann kann ich es verkaufen.
da kommen wir später dazu. Du hast ein paar Struggles gehabt jetzt in den letzten Jahren. Ein Thema habe ich gelesen, ist das Thema Churn. Und das würde mich noch ein bisschen interessieren, was du da gemacht hast. Kannst du es noch erzählen, was du da gelernt hast?
Ja, am Anfang, wenn dein Produkt wächst, ne, da ist Churn gar nicht so wichtig, weil du kommst relativ gut weg. Und ganz viele Produkte, vor allem im AI-Bereich, haben so 10-20% Churn. Manche sogar 30. Das hört sich ganz banal am Anfang, weil ja, du hast da nicht viel von nicht viel. Aber wenn es mal in die höhere Zahlen kommt, wenn du mal bei 10.000 monatlichem Umsatz bist, dann ist das so richtig viel. 20% von 10.000, 2.000. Das heißt, bis du überhaupt diesen Churn ausgeglichen hast, da sind erstmal 2.000 Euro weg. Das heißt, du musst mehr als 2.000 dazu machen. Das ist richtig schwer, richtig schwer. Und je mehr Rocket Chip dein Produkt ist, desto höher ist halt diese Kante. Aber irgendwann hängst du dran und sagst, bei 50.000, jetzt sind es plötzlich 10% von 50.000, sind es plötzlich 5.000. Also, und dann
das ist schon Mitarbeiter, ne?
Das ist ein Mitarbeiter. Und das musst du erstmal neu Kunden gewinnen für den Monat, bis du überhaupt im Wachstumsbereich ist. Also richtig krass. Und wir waren bei 12%. Und ich sagte, hey, also die Schraube, die ich jetzt am besten drehen kann, um zu wachsen, ist diesen Churn runterzukriegen. Und da haben wir nachgeforscht, warum haben wir denn diesen Churn? Ja, warum tun denn diese Leute von uns wieder abspringen? Und wir haben gemerkt, dieses monatliche Abo, das wir haben, das kaufen sich ganz viele für einen Monat und cancel es gleich wieder, weil sie sagen, hey, ich habe einmal im Jahr mein Event und jetzt brauche ich Stage Time und dann brauche ich es nicht mehr. Und wir haben gelernt, das ist so ein richtig klassisches Usage Pattern von den Benutzern, die sagen, hey, ich habe mein Event, meine Konferenz, bei der ich mitarbeite, nur einmal im Jahr und dann brauche ich es nur einmal. Und dann haben wir reagiert und gesagt, hey, dann machen wir doch ein Paket, das die kaufen können, für einen begrenzten Zeitraum. Also wir machen unsere Subscription weg und machen quasi, bauen das Canceln mit in das Pricing ein. Es hört sich erstmal counterintuitiv an, weil man denkt, hey, wir haben ja das Problem nur verschoben. Wir haben uns lügen uns selbst was vor. Weil wir nur gesagt haben, ja, jetzt canceln wir es halt für die und haben es nicht mehr in der Statistik. Aber wir haben dann gemerkt, es hat riesige Vorteile. Einmal haben wir uns diese ganzen E-Mails gespart von Leuten, die gesagt haben, oh, ich habe vergessen zu canceln, kannst du mir bitte zurücküberweisen, ich habe es seit einem Monat nicht mehr gebraucht. Ganz viel. Ne? Jeder, der Subscription hat, kennt es. Und die sind alle weggefallen, also richtig viel Arbeit. Und das andere war, dass dann Firmen gesagt haben, hey, wir machen 7 8, 12 Events pro Jahr für andere Kunden. Da brauchen wir euer Tool. Und wenn wir dann, wir kaufen uns einfach diese Einmal-Lizenz, packen die auf den Expense Report für unseren eigenen Kunden, haben da eine schöne Rechnung, die da drauf ist und brauchen dann nicht irgendwelche Subscription Payments runterbrechen auf mehrere Usages.
Ah, das ist also
top. Das hat richtig gut funktioniert.
Okay.
Und dadurch ist unser Churn wirklich runter auf unter 3% jetzt relativ stabil. Wir haben immer noch diese jährlichen, weil wir gemerkt haben, jemand, der ein jährliches kauft, der cancelt nicht, sondern nur die monatlichen wurden immer gecancelt. Und das sind andere Usages, ne? Das sind Leute, das sind Firmen, die brauchen es regelmäßig. Die sagen, für uns macht dieses jährliche Sinn, weil ja, das einzeln zu kaufen macht keinen Sinn mehr für uns. Und die canceln aber auch nicht, außer, ja, wer weiß, die Person verlässt die Firma oder solche ganz klasse, also ganz großen Gründe, die man auch nicht weg optimieren kann. Das hat natürlich unser Wachstum eingeschränkt, krass langsames Wachstum. Aber dadurch, dass der Churn so wenig ist, wachsen wir richtig stetig so 200, 300, 400 € pro Monat.
Und wo geht da die Reise hin, um jetzt so ein bisschen die Kurve zu kriegen? Du hast ein bisschen ja auch von Sales Struggles auch berichtet und von Branding. Was sind so die Themen, an denen du gerade arbeitest oder wo du dich mit beschäftigst?
Genau, und das meine ich mit, jetzt sind wir bei diesem Punkt, ja. Und ich kann mal austesten. Na, und ich kann sagen, hey, was wäre jetzt für uns der logische nächste Schritt? Ist es SEO oder sind wir da schon optimiert? Ist es irgendein Outreach? Was können wir da machen? Und wir denken, hey, vielleicht wäre Sales, ist es so der logische nächste Punkt? Wir hatten einige Universitäten, wir hatten einige Inbound jetzt. Können wir das besser machen? Und dann bin ich auf eine Branding Agency hier in Stuttgart zugegangen, gesagt, hey, die hat mir jemand empfohlen. Ich würde mich gern besser positionieren, damit wir Sales Outreach machen können. Und der macht das richtig toll mit mir. Der hat jetzt auch schon einen Workshop-Tag gehabt. Morgen habe ich den zweiten und hat quasi direkt von Anfang an identifiziert, hey, so sehe ich dein Business. Es könnte sein, dass das Sales funktioniert und lass uns das mal so aufbauen, dass wir dein Ding so positionen, dass wir dein Pricing überarbeiten und dass wir gucken, dass wir jemanden einstellen. Und für mich ist Sales komplett blanke Papier. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht mehr, also ich weiß, nicht nur weiß ich nicht, wie man mit jemandem am Telefon, ich meine, das kriege ich ja hin, ne? Jeder Mensch weiß, aber so, wie funktioniert der Prozess eigentlich? Ja? Wie kriegt man überhaupt so jemanden ans Telefon? Und deswegen habe ich gemeint, hey, bring mir das bei. Bring mir bei, wie Sales funktioniert, damit ich lerne und weiß und dann auch gucken kann, ob ich meine erste Sales-Person da einstellen kann. Und ob es überhaupt funktioniert, wer weiß, vielleicht ist es totaler Reinfall.
Ich glaube, du musst dir unbedingt die Appointment-Folge anhören, weil mir fällt gerade noch ein, so ein Thema, was die hatten. Die haben sich am Anfang einen abgespart, um eine Head of Sales einzustellen. Und das war dann bei denen der größte Reinfall. So, also
cool.
Ist vor zwei Wochen kam die Folge raus. Ich verlinke es auf jeden Fall. War jetzt, glaube ich, 135. Ist auf jeden Fall sehr cool gewesen. Okay, ich bin gespannt. Ich habe auch ein, zwei Ideen, die erzähle ich dir nachher, wenn wir fertig sind. Das
cool.
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das funktionieren kann. Aber ist auch, ja, ist auf jeden Fall tricky, weil es halt jetzt nicht so einfach verständlich ist. Aber Universität, da hat es jetzt geklingelt bei mir. Das ist natürlich cool eigentlich. Ja, bin gespannt. Okay, du hast jetzt irgendwann, wir haben ein bisschen schon angesprochen, Rundown Studio noch nebenher on top angefangen. Wie bist du darauf gekommen? Was genau unterscheidet Rundown Studio jetzt von Stage Timer?
Genau, also sagen wir, die offizielle Antwort ist so, Stage Timer ist so während dem Event Software und Rundown Studio nimmt dann auch noch die Event Vorbereitung mit rein. Da geht es ganz viel um, also quasi wie so eine fancy Google Sheet Excel Tabelle, okay, wo du halt wirklich dann eintragen kannst, hey, der sagt das an der Stelle. Und sagen wir, die inoffizielle Antwort, das ist wahrscheinlich ich habe mir die eigene Konkurrenz gebaut. Aber ich habe das zusammen mit einem Freund gemacht, während ich reingekommen bin in diese Szene, und ich war als Stage-Timer, ich bin ja Außenseiter, ich komme nicht von der Event-Business, ich komme total vom Software-Development und habe dann Leute kennengelernt. Die sind auch richtig total nett, super Leute, also richtig tolle Industrie. Und er hat dann so ein bisschen die Idee gehabt, lass uns doch ein Rundown-Tool bauen. Und ich habe dann zweimal Nein gesagt, nee, also ich kann doch nicht meine eigene Konkurrenz bauen und ich bin busy mit meinem Produkt. Und eines Tages hat er mich eingeladen zu einem Telefoncall, ne? Und da haben wir jemand, der das Konkurrenzprodukt verwendet, das heißt Showflow. Und die haben gefragt, hey, wie viel, der war total genervt von diesem Ding. Er mag es eigentlich gar nicht, aber er muss es verwenden, weil das ist eines der wenigen, die es gibt. Und wir haben gefragt, ja, wie viel zahlst du denn pro Jahr dafür? Ja, $6,000 zahlt er pro Jahr dafür. Wir denken, Mann, hey, das können wir doch für einen halben Preis bauen. Also wirklich. Mhm. Und dann haben wir angefangen. Also das hat mich so ein bisschen überzeugt, wie viel Geld da reinfließt. Das ist natürlich nicht so einfach, diese 3.000, 4.000 Euro wirklich an Wertschöpfung hinzukriegen. Das müssen wir erstmal, das sind wir auch noch nicht ganz. Aber deswegen haben wir angefangen. Und auf der coolen Seite, ich kann halt ganz, ganz viel von dem technischen Wissen, das ich jetzt schon hatte, eigentlich komplett rüber transferieren, weiß, okay, das sind die Herausforderungen, die wir haben, und so können wir gleich direkt drauf zugehen und dann können wir das Produkt so viel schneller entwickeln.
Aber Codebasis ist komplett getrennt.
Komplett getrennt.
Weil, ja, du könntest ja jetzt da Teile davon wiederverwenden können. Du hast jetzt gerade auch die Team- und Rollengeschichte angesprochen, die wird ja da wahrscheinlich noch wichtiger sein.
Hast du
das schon gehabt, du kannst es ja vielleicht wiederverwenden, aber du hast dann wirklich das nochmal komplett neu aufgebaut.
Ja, aber Code ist ja egal. Also ja. Andere Datenbank, anderes Backend-Framework, ja. Anderes Frontend-Framework. Aber dadurch, dass ich wusste, welche Herausforderungen auf uns zukommen, konnte ich das direkt mit einbauen. Also wir konnten das direkt mit einplanen und dann bist du viel, viel schneller im Programmieren, weil du halt weißt, okay, die Sachen, auf die achten wir gleich, dann können wir es gleich richtig bauen, weil die meiste Zeit in der Produktentwicklung verwendest du eigentlich damit, sag mal, Features, die entweder halb gebaut sind, richtig zu bauen oder wieder umzubauen oder weil du halt es nicht richtig gemacht hast und merkst, oh, du brauchst eigentlich ein bisschen anders. Ja.
Was hast du jetzt für neue Frameworks genutzt im Vergleich zu Stage Timer? Und war es dann auch die Neugier oder war es aus einem gewissen Need heraus?
Es war so ein bisschen aus dem Need heraus, weil ich wollte, dass wir Technologien verwenden, die so ein bisschen selber, also ich habe meine eigenen Server und ich verwende MongoDB und da kann man kritisieren, zu Recht. Und ich habe meine eigenen Node-Server und wir haben gesagt, hey, lass uns das komplett auf Google Firebase aufbauen. Also Edge-Functions, Firestore, 100%, dass wir uns überhaupt nicht um Scaling kümmern müssen. Mhm. Hatte ganz andere Herausforderungen, aber hat auch super funktioniert. Im Endeffekt.
Ja, genau. Läuft.
Okay. Und dann haben wir ich bin Vue, ich liebe Vue.js. Wir haben dann aber React verwendet, einfach weil klassisch ist es einfacher, Leute zu finden.
Aber ihr macht es noch zu zweit heute?
Ja.
Und wie ist es für dich jetzt? Du hast jetzt den Co-Founder, habt ihr ein 50-50-Ding von, ich glaube, diesmal ist keine deutsche Firma, aber ist deine Verantwortung dann Technik und Produkt und dein Co-Founder macht Vertrieb, Marketing und das alles, was du vielleicht nicht so Bock hast?
Das ist eigentlich eine interessante Frage. Wir haben nämlich zu dritt gestartet und was wir gemacht haben, ist ein Pre-Founders Agreement. Also wir haben ein Dokument aufgesetzt, gesagt, hey, wir gründen noch keine Firma. Wir gründen die erst, wenn wir bei 5.000 Euro pro Monat sind.
Sehe.
Aber wir legen jetzt schon fest, 30%, also 33% für jeden und mit dem, also dieses Cliff und wie heißt das, also das monatlich, also erstmal
Vesting muss man, oder so.
Genau, ja. Vesting muss ein Jahr dabei sein und dann monatlich kriegt man ein paar Prozent von denen, die man eigentlich zusteht, zugeschrieben. Und den dritten im Bunde haben wir dann irgendwann raus loswerden müssen, weil wir beide gemerkt haben, das funktioniert nicht. Und dann hat uns das so geholfen, weil wir genau wussten, okay, hier ist der Schnitt. Also so genau geklärt gehabt, wie viel Value der gemacht hat und wie viel der kriegt für seine Zeit. Und wir operieren immer noch unter diesem, wir haben es einfach ein bisschen extended und gesagt, hey, lass uns ein bisschen länger weiter so machen. Das läuft alles über die Firma von dem Kollegen aus Schweden. Und das war dadurch, dass wir alles komplett reinvestieren über Werbung und über den Entwickler, ist es mir auch recht, dass wir uns, sagen wir mal, die Firmenstruktur, wir haben es geregelt, wir wissen genau, wie wir es dann am Ende gründen, aber wir haben es noch nicht gegründet.
Ist es befreiend für dich, dass du nicht die alleinige Verantwortung hast? Oder eher hinterlich?
Ist echt gut. Ja, also ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich in Zukunft immer wieder mit einem Co-Founder founden. Also so sehr es schief gehen kann, es ist so viel relaxter, weil du die Verantwortung ein bisschen abgeben kannst.
Vor allem, wenn du einen Sparringspartner hast.
Okay. Ja, genau. Also du kannst einfach sagen, hey, was hältst du von der Idee? Oder jemand anderes kommt auch noch mit Ideen rein, ne? Und du musst nicht immer alles selber liefern und genau. Und du kannst so Sachen aufteilen. Wir haben am Anfang einfach hat jeder alles gemacht und dann wir haben auch von Anfang an gesagt, hey, ich bin technical und dann er ist Marketing und also mehr so Vertrieb und mehr arbeiten wir in diese Richtungen hin.
Aber ihn hast du jetzt nicht bei Stage Timer reingenommen, damit er dir den Growth Part macht. Das würde nicht funktionieren.
Nee, nee, habe ich nicht. Ich weiß, er hat nämlich auch seine eigenen Projekte und ich finde, es ist so eine schöne Sache, wenn du weißt, hey, du hast so dein Ding, auf dem kannst du dich ausruhen, auf dein Kissen und du kannst jetzt richtig schön Sachen ausprobieren und wir können einfach das komplette Geld reinvestieren und wenn es schief geht, dann geht es schief und es macht uns nichts aus.
Ja. Habe ich verstanden. Ist es so, und kannst du das an deine Stage-Timer-Kunden vermarkten? Also tut sich das gegenseitig helfen oder hältst du das strikt getrennt?
Momentan noch ein bisschen strikt getrennt. Wenn wir merken, dass so ein Feature-Set vom Kunden auf Runner Studio besser passt, dann empfehlen wir das weiter. Und ich habe das auch bei mir auf der Webseite stehen. Aber wir machen jetzt noch keinen so aktiven Outreach. Hey, änder mal rüber. Aber das liegt auch ein bisschen dran, dass das andere Tool noch nicht so 100% angekommen ist. Also da muss noch ein bisschen was passieren, damit es voll da ist.
Und hier der dich überzeugende Kunde im Telefonat, ist der jetzt schon konvertiert?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin es gar nicht so drin mit im Vertrieb da drüben. Also ich weiß nicht genau, ob der jetzt genau da drin ist.
Ah, das wäre interessant zu wissen, ob
müsste ich eigentlich mal rausfinden, ne?
um die Geschichte der toll dich motiviert hat, darüber zu kommen, ob der dabei ist. Okay. Was unterscheidet die beiden noch oder was ist gleich? Was ist es für dich auch das Spannende dran, dass du ja, dass es jetzt eher ein höherpreisiges Produkt dann ist oder ein komplizierteres vielleicht?
Das war so meine, also das war, ich habe gesagt, ich mache nur mit, wenn's den höheren Preispoint hat. Also wenn wir das klar trennen können von Lower Market und Higher Market. Aber ich merke schon, dass es so auseinandergeht. Also je länger wir das haben, desto mehr merke ich. Also die Universitäten würden wahrscheinlich nicht Runner Studio verwenden. Runner Studio ist mehr so Broadcasting. Und dann Stage Timer merke ich schon, ist also wirklich so Timing-Sachen. Das ist ein bisschen blöd zu erklären, weil das im Ende so richtig überläuft. Aber also auf der einen Seite brauchen wir einen Teleprompter und auf der anderen Seite brauchen wir also eine Zeit, die 10 Minuten runterzählt, aber nur 8 Minuten lang ist.
Verstehe. Ja, also ist es dann, wird es dann auch so bei Fernsehproduktionen selber verwendet oder sind es immer so Live-Shows, die dann mit Rundown Studio produziert werden?
Noch nicht. Also wir sind noch nicht aktiv auf das Broadcasting zugegangen, weil das ist so im Videoproduktionsbereich ist es so ein nächstes Level. Ja, das ist so, das merkst du zum Beispiel bei Videokameras. Wenn du so Kameras kaufst, dann kosten die, sagen wir, für so Live-Videoproduktion und so Low-Key, so Professional ist so 1.000, 2.000, 5.000 und sobald du dann ins Broadcasting gehst, dann so 50.000, ja, so mal 10. Und dann kommt Movie Production ist dann nochmal oben drüber. Und so ähnlich ist dann auch bei der Software und die Anforderungen sind ein bisschen anders oder ein bisschen strikter. Ne?
Ja.
Und deswegen sind wir so nicht aktiv da drauf und haben uns erstmal auf die Industrie so, wie wir sie kennen, mehr verlassen.
Neben den zwei Produkten, die dich ja wahrscheinlich jetzt auch zeitlich ganz gut ausfüllen, schreibst du gern noch längere Blogartikel in deinem privaten Blog, habe ich gesehen.
Ja.
Und du hast ein bisschen auch die Mission, ja, Gründerinnen in Deutschland zu motivieren oder zu überzeugen, dass das doch alles gar nicht so schlimm ist mit der Bürokratie. Also finde ich zumindest, kommt so ein bisschen so rüber mit, naja, du hast halt die und die Themen und wenn du das Setup mal hast, dann läuft's. Also ist so ein bisschen deine Mission da dahinter?
Ja, ich meine, du machst auch einen Podcast. Wie oft kommen auf dich Leute zu und sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wo kannst du mir helfen, einen Steuerberater zu finden? Kannst du mir helfen, soll ich denn eine UG gründen oder eine GmbH? Hast du sowas nicht auch?
Klar. Also ja, also kriegst du immer die Rufe nach der Community. Da gibt's übrigens eine Umfrage in den Shownotes, könnt ihr gerne mitmachen. Und ich glaube, es ist schon super, wenn man sich da gegenseitig hilft, einfach um Erfahrungen auszutauschen. Und ja, aber mir geht's auch, meine Mission ist schon auch, mehrere Leute zum Gründen hier zu bewegen in Deutschland. Ja. Egal, ob die das in Teilzeit machen, nebenher als Side-Hustle. Ich hatte jetzt vor ein paar Aufnahmen den Andreas, der hat acht verschiedene SaaS-Produkte, ne? Und balance die so gegenseitig. Und dann hast du wieder andere, die konzentrieren sich erstmal auf ihr eines E-Commerce, das sie nebenher aufbauen. Alle haben sie eins gemein, dass sie halt irgendwie Bock drauf haben, was selber zu bauen. Und
ja,
die machen das dann auch noch in Deutschland. Das finde ich super, weil ich finde, es ist ein tolles Land. Und ja, wir haben ein bisschen Bürokratie und es gibt aber auch Mittel und Wege, wie man die sich ein bisschen vom Leib schaffen kann, sage ich mal. Da muss man jetzt nicht gleich die Firma in Delaware gründen.
Ja, also, aber so der Punkt ist ja, wenn du die Firma in Delaware gründest, also wenn du in den USA, ne, klassisches Thema, dann ist ein Limited oder eine C-Corp. Und im Prinzip kannst du, sag mal, anfangen, du kannst einfach loslegen und nach einem Jahr merkst du dann, oh, ich muss dann noch Accounting machen und dann hirest du irgendeinen Accountant und gibst dann deine ganzen Unterlagen und dann im Prinzip, die Bankauszug ist fast schon genug und der schreibt das alles auf und dann zahlst du deine Steuern und dann ist auch okay. Und in den USA hast du auch so ein bisschen, auch wenn die IRS nach mir kommt, also die Steuerbehörde, dann ist eh alles vorbei, also braucht man sich eh gar nicht so schlimm darum kümmern und dann kommt der Trump und kürzt dann 20.000 Stellen da. Und in Deutschland ist es genau umgekehrt. Ne? Da musst du, bevor du eigentlich anfängst, musst du schon so viel wissen. Ja? Du musst eigentlich genau wissen, wie Steuern funktionieren, weil das Finanzamt schenkt dir nichts. Die schreiben dir die Briefe und wenn du nicht antwortest, dann wird irgendwann dein Konto eingezogen. Habe ich auch schon erlebt. Und dann kommen die ganzen Regularien dazu. Und ich war GDPR und Impressumspflicht und AGB und ich sag mal,
Datenschutz,
genau, Datenschutz musst du auch noch kennen und dann die Gründung, mache ich eine GmbH oder mache ich eine UG oder mache ich einen Einzelunternehmer und dann hast du ja die UG hat die Limited Liability und der Einzelunternehmer hat's nicht und das sind die Fragen sind so viel, dass es so neue Founders in einfach, das war bei mir genauso, so bam, kommt auf dich zu wie so eine Wand und du, kann ich das überhaupt, schaffe ich das überhaupt, das ist so viel, wie mache ich das? Und dann hörst du überall conflicting Rat und dann sagst du, oh, ich muss aber eine UG gründen, weil sonst habe ich ja keine Limited Liability. Dann gründest du eine UG und dann findest du raus, dass deine Buchhaltung 2.000 Euro pro Jahr kostet, wenn es billig ist, weil du ja doppelte Buchführung machen musst. Und dann bist du in dieser Spirale, wo alles so viel ist. Ja, und klar, wenn es mal rollt, dann rollt's, aber es ist halt bam. Und ich sage, in Deutschland, das ist zwar nicht gut dokumentiert und auch nicht gut im deutschen Geist ausgelebt, aber es gibt Regeln, um auch einfach sein Business anzufangen. Du hast den Einzelunternehmer, du hast die Kleinunternehmerregelung, du hast Sachen, die dir ermöglichen, einfach mal ganz einfach anzufangen und dir solche Sachen ein bisschen hinterher schieben zu können. Und du solche Sachen wie die Datenschutz und die AGB, das wird ganz, ganz heiß gekocht. Und es wird gar nicht unbedingt so heiß gegessen. Und es traut sich gar niemand zu sagen. Und auch was passiert denn eigentlich, wenn du deine Steuern nicht zahlst? Was passiert denn eigentlich, wenn du deine Datenschutz nicht richtig machst? Ja, da gibt's, wenn man einfach mal das mal weiß, dass man da am Ende einfach nicht in Grund und Boden verklagt wird und hunderttausende Euro schuldet, wenn man nicht genau alles 100% richtig macht, dann nimmt das so ein bisschen die Last von den Schultern. Ja. Und ich glaube, das wissen zu wenig. Oder kriegen viele so viel zu viel Lärm.
Ja, oder halt, also was mir immer wieder begegnet, StageTimer ist, glaube ich, noch ein Einzelunternehmen bei auf dich, oder?
Genau.
Dass du dann, oder dass viele halt nicht checken, hey, ich muss mir halt auch Rücklagen bilden für die Steuer. Und wenn dann das Finanzamt einen Abschluss macht und dann, oder du machst einen Abschluss und dann stellst das Finanzamt fest, hey, du hast für, also was weiß ich, jetzt haben wir hier September 25, dann hast du 23 jetzt erledigt. Dann sagt das Finanzamt, ah ja gut, du hast 23 mehr gemacht wie 22. Wir ändern jetzt deine Vorauszahlung.
Ja.
Die ist jetzt das Doppelte und das bedeutet, wir ziehen nächste Woche 24 komplettes Doppelte ein sozusagen und für 25 ändern wir, dann kommen da mal kurz Beträge zusammen, wo du dann schluckst. Und das Wichtige ist halt, dass man sich das auf die Seite legt und das dann wiederum in der GmbH, UG, finde ich einfacher, wenn man es mal drin hat. Aber es ist trotzdem, ich kann die Rufe, es gibt ja diese Rufe nach dieser EU-Inc. und diese Petition und sowas. Bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Aber wie sind im Vergleich dazu deine Erfahrungen mit Rundown Studio? Da hast du jetzt nicht viel mit zu tun, weil es eben nicht deine Company ist. Oder wo ist die angemeldet dann?
In Schweden? Über seine schwedische Company. Deswegen okay. ist es auch so total chill. Deswegen habe ja. ich gesagt, da können wir uns ruhig Zeit ja. lassen mit der Gründung. Ja. Wir haben es geregelt.
Da wartest du auf die EU-Inc. dann, vielleicht. Wenn es die dann gibt, oder?
Nee, ich glaube, wir würden es in Schweden gründen und ich bin dann einfach ja. Teilhaber, ja.
Okay. Ja, interessant.
Ja, ja, weißt du, du hast die UG erwähnt. Also ich hatte mal eine UG und dann habe ich mein Gehalt halt, kannst du setzen, du bist ja angestellt ja. bei dir und dann setzt du dein Gehalt und sagst, oh, ich kriege jetzt so und so viel. Und dann machst du weniger Geld, weil du bist ja Unternehmer und du weißt ja. nie, wie viel du hast und dann gehst du dann mit deinem Gehalt runter, kannst wieder hoch, gehst wieder runter, gehst wieder hoch. Und dann ruft mich nach 2 Jahren irgendwann ruft mich das Finanzamt an und sagt, hey, haben Sie denn, Herr Herrmann, haben Sie denn für diese ganzen Gehaltsänderungen und Bescheide? Weil anscheinend muss man, selbst wenn man nur eine Person ist, die diese UG gehört, muss man einen Bescheid treffen und man muss es unterschreiben.
Gesellschafterbeschluss.
Gesellschafterbeschluss und die Gesellschaft zahlt dem Geschäftsführer jetzt weniger Gehalt, weil bla 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 bla. Und dann hat er gesagt, Herr Herrmann, jetzt schreiben Sie das für jede Änderung und schreiben da das richtige Datum drauf und die richtige Unterschrift und Sie wissen das nicht von mir und dann schicken Sie mir das.
Ja, das muss dann alles seine Richtigkeit haben, das ist klar. Also ich hatte auch mal schon einen Verein, das ist auch spaßig. Also
ja.
je nachdem, ob er dann gemeinnützig ist oder nicht. Damals noch zu LAN-Party-Zeiten. Aber damit bin ich da schon in Berührung gekommen und dann ist vielleicht jetzt einfach ein bisschen, ja, ein gechillterer Umgang. Aber es hängt auch viel am Steuerberaterbüro,
genau.
glaube
also,
ich. Das,
wir machen uns darüber lustig, aber ja. an dem Tag, wo der Brief im Briefkasten landet, da ist es hart.
Ja.
Und das hat mich auch schon in Depression gebracht, weil einfach zu viel ja. auf einmal passiert ist. Und muss nicht.
Aber es ist halt auch nicht so, dass die USA komplett ohne Bürokratie sind. Ne? Ich habe einen Freund von mir, der ist mit seiner Firma, die haben in den USA eine Zweigstelle aufgemacht mit Lager und allem drum und dran. Und da kommen da halt 8 Inspektoren und die schauen sich das. Da gibt es einen, der macht dann Elektrik, einen, der macht sanitäre Anlagen und einen, der macht ich nenne es mal Kammersgarten und Landschaftsbau. Denn auf jeden Fall haben sie halt ein paar Sachen nicht bestanden bei der Inspektion. Das eine war halt, weil die Parkplätze mit Unkraut, das Unkraut muss da weg, weil es drückt das Erscheinungsbild und die kommen dann halt auch regelmäßig und kontrollieren das alles. Und sowas gibt es bei uns gar nicht. Du mietest eine Industriehalle und fertig, ne?
Und aber ich glaube, der große Unterschied ist, und das haben ja auch Leute gesagt, die haben gesagt, hey, wir haben genauso Bürokratie. Aber der große Unterschied ist, das wird anders gelebt. Ja, in den USA, da, wenn du sagst, ich mache mich selbstständig, dann ist es der, dann bist du so der Held, ne? Oh ja, das kriegst du hin und du ermutigt
das
ganz, ganz viele Leute,
Thema,
selbstständig
ja.
sind.
Ja, ja. Also es ist ein gesellschaftliches Thema bei uns, glaube ich.
Einfach. Genau, und hier in Deutschland ist es so, da musst du aufpassen und so, weißt du? Und dann, ja. ja.
Mhm. Bist du dann sonst da irgendwie unterwegs jetzt in Stuttgarter Raum und gibst da ein bisschen Wissen weiter? Ist es Podcast only und ja, bist ja dann, hier, es gibt auch einen Indie-Hackers-Artikel jetzt, glaube ich, der im Anfang August kam, der raus, ja. voll cool. Werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ist es so ein bisschen auch deine Mission, den Leuten die Angst dann vor dem Gründen zu nehmen und es einfach mal zu machen?
Ja, also ich habe so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ich bin jetzt kein großartiger Organisierer, aber dadurch, dass ich ein bisschen Online-Präsenz habe, jetzt auch über dieses Starter-Story-Video, das dann 100.000 Views hatte, kommt dann doch einige Leute auf mich zu, auch von hier, und sagen, hey, hilf mir, also gib mir mal ein bisschen Rat. Und dann haben sie eine Frage und dann antworte ich dir und dann sind sie ganz happy, dass einfach jemand mal eine Antwort hat auf die Frage oder jemand mal gehört hat oder jemand einfach, letztens kam einer 3 Stunden mit dem Auto gefahren, um mit mir eine halbe Stunde zu reden und gesagt, hey, du bist der Erste, der das einfach macht, anstelle mir nur sagt, wie schwierig und kompliziert alles ist.
Aus Deutschland?
Ja.
3 Stunden nach Stuttgart? Okay.
Ja, aus Heidelberg. Weil vielleicht sagt es direkt am Stau oder so.
Ja.
Ja, und das ist halt, das genau das. Und wir haben jetzt in Stuttgart, gibt es ein bisschen Startup-Sachen. Ne? Es gibt einen Startup-Verein, der macht echt was. Und da gibt es ein paar tolle Leute drin und da bin ich auch aktiv. Und ich würde es einfach echt gern sehen, dass wir hier mehr und mehr Unternehmer haben. Und mein Gedanke ist ja jetzt mit den E-Autos, ne, wenn dann die Stuttgart ist ja alles Mercedes und Porsche und Feinmechanik und so. Wenn das jetzt mit den E-Autos alles wegfällt, weil keiner mehr Verbrenner baut, ne, vielleicht ist ja die Stadt mal bereit, in neue Firmen zu investieren und nicht nur auf den alten sich auszuruhen.
Ah, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ja. Ich glaube, man hat sich da auch zu lange ausgeruht und
oh ja.
Ich glaube, gerade als Gründer und vor allem als Bootstrapper musst du halt auch viel näher am Produkt dran sein. Und dann passiert das sowas hoffentlich nicht, wie jetzt den KollegInnen da. Wobei Mercedes, glaube ich, ganz gute Elektroautos baut. Habe ich so jetzt gesehen, dass da coole neue Sachen kommen. Aber schau mal, wie es weitergeht. In einem Artikel hast du im Blog auch geschrieben, dass du mal ein 500.000 Euro Angebot hattest und es abgelehnt hast.
Ja.
Warum?
Ja, es war letztes Jahr. Und ich habe mir im Prinzip zwei Gedanken gemacht. Einmal, es war mehr oder weniger fair bepreist. Also 500.000 ja. auf die Hand für das Produkt Asset Deal. Aber ich habe mir gedacht, wenn du jetzt mal die 500.000 Euro nimmst oder Dollar, und was ist am Ende noch übrig? Ja, du zahlst deine Steuern, bei Asset Deal ist ja dann 30-40% und dann hast du noch 300.000. Und dann, was machst du damit? Also Ruhestand kannst du nicht gehen.
In Stuttgart eine Einzimmerwohnung kaufen.
Ja, du kaufst in Stuttgart eine Einzimmerwohnung und dann ist es weg. Und dann bist du wieder an dem Punkt, wo du hustlen musst. Also irgendwie, das hat nicht so viel gebracht. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ein anderes Produkt hätte, wo ich wüsste, ey, das geht gerade richtig ab und StageShammer hält mich eigentlich nur zurück, dann hätte ich es verkauft, weil ich wüsste, ich hätte direkt was anderes, wo ich richtig Zeit reinstecken kann. Hatte ich aber nicht. Und dann genau der Punkt, wo ich dachte, hey, eigentlich muss ich ja diesen Lernfaktor mit reinrechnen. Ja, diesen, wie oft hast du ein Produkt, das bei 10.000 Euro Umsatz pro Monat ist, wo du einfach mal Sachen ausprobieren kannst, wo du den nächsten Schritt im Business Development lernen kannst. Nicht oft, das habe ich mit reinberechnet. Und mir dann gesagt, ja, selbst wenn ich jetzt StageTimer, sagen wir, auf das Abstellgleis schieb, ja, und guck, dass die Server weiterlaufen, guck, dass alles mehr oder weniger funktioniert und meine zwei Stunden pro Woche da reinsteck, dann habe ich am Ende das gleiche Geld über 2-3 Jahre verdient. Ist es dann wert, es jetzt zu verkaufen? Naja, und das war die Kombination von Faktoren. Da habe ich gesagt, nee, das lag ich aus. Genau.
Und einen Punkt hast du auch noch drinstehen. Du hast dir überlegt, mal einen Art CEO einzustellen und dann so von Passive Income zu leben. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, ob das funktioniert. Du hast es jetzt mit dem Entwickler schon beschrieben. Ich glaube, auch so Product-Led Growth funktioniert jetzt, so wie du es schreibst, auch nur, wenn der Founder das hängt auf jeden Fall sehr viel am Gründer, tief drin ist in allem.
Ja. Das ist eine gute Frage und du kannst gut recht haben. Also, ich habe mir überlegt, was ist denn das Ende? Was ist denn das Ziel? Ne? Jedes Startup muss ja über den Exit nachdenken. Ja? Du kriegst ja Investorengeld und du musst ja einen Exit haben, sonst kriegst du kein Investorengeld. Und du hast zwei Möglichkeiten, wenn du verkaufst, oder du gehst im Prinzip an die Börse und machst dein IPO. Als Bootstrapper haben wir ein paar mehr Möglichkeiten, weil wir nicht gezwungen sind, diesen großen Exit zu haben. Wir können auch verkaufen, wir können auch an die Börse, das macht es nicht so viele. Aber ich habe das ein bisschen von ein paar gehört, die Idee, du baust so eine Art Portfolio auf und anstelle, dass du selber diese SaaS-Produkte leitest, stellst du jemand ein, der das macht. Ne? Du hast irgendwann bist du bei 1 Million pro Jahr und da kannst du jemand für richtig gutes Geld einstellen, der dann auch hoffentlich die Skills hat, die du nicht hast und es weiter ausbauen kann. Natürlich ist es auch, also einen CEO einzustellen, so sage ich das, was am wenigsten Leute auf dieser Erde je gemacht haben. Also wo lernst du das? Du lernst es nur, indem du es tust und es kann natürlich auch furchtbar schief gehen. Aber ich finde es ein interessanter Gedanke, also er reizt mich. Ist es das Ende? Wird es am Ende Wirklichkeit? Weiß ich nicht.
Es gibt ja auch so Firmen, die aggregieren SaaS-Companies. Ja. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es gibt zum Beispiel in Deutschland gibt es die SaaS Group.
Genau.
Oder ist, glaube ich, nicht nur in Deutschland aktiv, aber die machen solche Sachen auch, dass sie dann selber sagen, hey, wir haben Geld, um SaaS-Companies zu kaufen und wir aggregieren die und machen die mit unserem Team dann noch größer und besser. Ist sowas eine Option oder ist seitdem nochmal jemand auf dich zugekommen oder war das letzte Angebot?
Also es sind zwei Leute auf mich zugekommen, getrennt voneinander. Genau, und der eine hat ein konkretes Angebot auf den Tisch gelegt und das war halt das. Bei dem anderen habe ich vorher schon gesagt, mache ich nicht. Das ist ein Gedanke. Genauso gut kann man es auch in so eine Firma verkaufen. Ne? Ich kenne jemanden, der gerade mit der SaaS Group redet. Über eine Acquisition.
Ganz interessant. Da bleibe ich dann auf jeden Fall noch dran gleich. Und bist du auch bei Rundown Studio, du hast ein bisschen angesprochen, dass das höherpreisig ist und so. Ist es dann nicht was, wo du dann vielleicht auch Broadcasting-Companies aktivierst, dass die dann investieren wollen und sagen, hey, unsere Software ist auch schlecht, wir steigen da ein und pushen euch da hoch. Würdet ihr sowas machen? Oder seid ihr da beide weiterhin im Team Bootstrapping?
Also ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben am Anfang überredet, hey, was ist unser Ziel damit eigentlich? Und wir waren beide eigentlich auf der Idee, hey, wir wollen eigentlich in erster Sinne mal eigentlich so ein gechilltes Life, also ein gechilltes Leben, das wir richtig, also ohne viel Stress. Also so die Stress abbauen ist so das erste Ziel. Deswegen, sagen wir, sind die Ambitionen von vornherein nicht ganz so groß. Und wir sind auch beide mehr so auf dem technischen Bereich. Deswegen haben wir jetzt noch nicht den großen, sagen wir, diese Sales-Gedanken gehabt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir, ja, dass das, also wir reden schon hin und wieder, reden wir mal drüber, hey, wo wollen wir hin? Wollen wir mal ein bisschen größer das angehen? Wollen wir es vielleicht noch ein Jahr lang so richtig ruhig laufen lassen und dann noch mal so was Größeres angehen? Also wir sind noch nicht ganz sicher.
Verstehe. Ja. Du hast ein bisschen über andere Ideen geschrieben, die du hast, oder dass du viele Ideen hast. Und du hast, glaube ich, auch vor Stage-Timer einige Ideen niedergeschrieben gehabt mit, was hattest du, eine Webseite für Restaurants war noch eine Idee, ja. Und das andere fällt mir gerade nicht mehr ein. Hast du jetzt gerade auch noch ein Portfolio an Ideen, die du dann immer wieder anreicherst, um neue Ideen und Gedanken? Spielst du damit oder hast du da gar keine Zeit für?
Also jetzt mit AI ist natürlich, fließt ja über. Aber ich bin immer so, ich lerne so dieses B2B kennen. Und ich sammle Datenpunkte, wo wird B2B interessant, ne? Also welchen Preis muss dein Produkt haben, damit du Sales machen kannst? Wie funktioniert Marketing? Und je mehr ich lerne, desto mehr merke ich, eigentlich macht es Sinn, das Produkt nicht als von der Idee her zu starten, sondern eigentlich vom Marketing her. Also zu gucken, hey, wie könnte ich denn etwas an den Markt bringen? Wie funktioniert der Markt? Was braucht er überhaupt? Und dann quasi sagen, okay, hier ist die Idee, die am besten da drauf passt. Und mein Ziel ist schon, also ich habe gesagt, ich bin irgendwann fertig mit Stage Timer, hoffentlich. Und mein Ziel ist eigentlich, hey, auf irgendwelche Trade Shows zu gehen, von verschiedensten Bereichen, einfach mal zu gucken, was gibt's da an Software? Was machen die? Was für Probleme? Einfach mit Leuten reden. Was für Probleme haben die eigentlich, die es zu lösen gibt? Weil im Endeffekt ist das so viel Geld, also in diesem Industriebereich, es gibt so viel Geld, das rumfliegt und für schlechte Software ausgegeben wird. Und da muss nicht mal AI mit dem Spiel sein. Ja, das ist ja schon das User Interface von 1888 und ja, so. Und einfach ein bisschen kennenlernen, hey, wie tickt die Industrie, wo sind die großen Probleme und kann man da was machen? Und dann ein Projekt angehen, Stage Timer, das Problem ist, es ist sehr nischig, ne? Sehr klein, sehr kleine Nische. Und einfach ein Projekt angehen und sagen, hey, da ist richtig viel Markt da. Ja. Und da kann man, weil im Endeffekt steckst du genauso viel Zeit rein, ob es eine kleine Nische ist oder eine große Nische, und dann lohnt sich das auch mal.
Also das wäre jetzt meine nächste Frage. Was für Tipps hast du für andere angehende Bootstrapperinnen, die noch weiter vorne stehen? Geht auf eine Trade Show, schaut euch die Software an, aber was wären noch so ein, zwei Tipps, die du mitgeben kannst? Was waren Dinge, vor denen du andere bewahren wollen würdest? Wie es dir negativ erging vielleicht?
Ja, ich bin kein Freund von B2C. Weil B2C ist immer kleiner Preis, viel Customer Service Aufwand und manche mögen das total. Und B2C ist ein bisschen einfacher, weil du die Probleme sehr einfach siehst, ne? Die hast du vielleicht sogar selber. So dieses scratch your own itch, ne? Kratz dein eigenes Problem. Ich mag eigentlich so diese B2B-Probleme. Die sind richtig toll, weil du ganz, ganz dankbare Kunden findest. Du findest Kunden, die sehr viel bereit sind zu zahlen. Du kannst ganz viel einfacher auf die Leute zugehen, weil die oft dankbar sind, dass du ein Produkt entwickelst in dem Bereich, ne? Weil im normalen Leben und vor allem unter Softwareentwicklern, da ist ja alles schon gelöst, alles schon irgendwie, hat jeder schon mal, ich war 10 Lösungen, die sie konkurrieren und die eine besser als die andere. Und dann kommst du so in diese Industrielösungen und du merkst, da gibt's irgendwie eine Lösung, die gut ist, eine, die ganz schlecht ist und irgendwie sind beide passen nicht auf das, was der eigentlich möchte. Und oder die eine ist viel, viel zu teuer und du kannst so einen halben Preis ganz einfach was machen. Also du findest echt dankbare Leute, weil du, ja. Aber auf der anderen Seite ist es sehr, sehr schwer, diese Ideen zu finden. Deswegen Trade Shows, also wo findest du die? Du musst halt wirklich mit den Leuten, du musst wirklich verstehen, wie arbeiten die eigentlich. Ich sage immer, wenn du in einem Startup bist oder du bist in irgendeinem Unternehmen, schau dir einfach mal an, die Kollegen, die nicht programmieren, die nicht technisch sind, schau dir mal an, mit was die ihre Zeit verschwenden. Ne? Guck einmal über deren Schultern, schau mal, hey, warum bastelt der 3 Stunden an diesem Excel-Sheet rum? Ja? Das ich wahrscheinlich als Entwickler in 3 Minuten weg optimiert hätte. Ja. Und das sind so die Probleme, die echt interessant sind.
Das ist doch ein interessanter Tipp auf jeden Fall. Ich glaube, da geht auch im Stichwort Digitalisierung jetzt viel mit AI.
Ja, ganz viel.
Abschließend interessiert mich immer, du hast angesprochen jetzt ein paar Punkte vorher, dass du als Ziel hast, ein gechilltes Leben zu führen. Ist es so, dass deine Arbeitszeiten heute andere sind, wie jetzt vor 2 Jahren, als wir aufgenommen haben? Hast du so eine 40-Stunden-Woche, mal mehr, mal weniger? Haust du am Wochenende noch rein oder was macht die Work-Life-Balance?
Ja, ich habe jetzt auch ein Kind, du hast ja auch 3 Kinder und hat man natürlich viel weniger Zeit, weil man sich dann halt auch ums Kind kümmern und gern kümmern möchte auch und man nimmt sich die Tage und macht den Familientag zusammen. Also ist auch bei mir. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass dadurch, dass man dann Zeit mit den Kindern verbringt, hat man auch eine ganz andere Motivation wieder. Also diese klassischen Productivity-Probleme, die man hat, wenn man so alleine den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, also, ich komme nicht zurück zum Arbeiten, weil ich werde ständig abgelenkt von YouTube, die sind eigentlich fast alle weg, so automatisch, weil du sowieso keine Zeit mehr dafür hast. Und jetzt kann ich mich endlich mal 3 Stunden konzentrieren, und dann kriegst du auch richtig was gearbeitet. Ja. So, und ich habe auch gemerkt, das ist vielleicht mit Kindern sogar noch stärker, dass man so eine Routine kriegt. Also du hast wirklich, dein Tag ist richtig routiniert. Also da passieren die Sachen zur gleichen Zeit immer. Und das hilft unglaublich, gute Arbeit zu machen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ist, glaube ich, auch gut, dass man so einen gewissen Rahmen drumherum hat, aus dem man aber auch mal ausbrechen kann. Also ja. du bei dir oder bei euch ist ja das Kind noch kleiner. Nutzt du das dann auch, diese Bootstrapper-Freiheiten, dass du jetzt, was weiß ich, am Mittwoch dir mal einen Tag aufnimmst und dann was machst als Familie?
Ja, wir arbeiten fast immer am Sonntag, weil ich mag das nicht, wenn die Stadt so voll ist mit Leuten. Wir arbeiten immer am Sonntag und dann am Mittwoch gehen wir oder Donnerstag machen wir Familientag und gehen irgendwo hin.
Wenn dann die anderen Leute arbeiten, genau. Dann hast du auch keine Schlange stehen, okay.
Ah, super.
Ja. Lukas, ey, was sind so deine Ziele für dieses Jahr? Jetzt ist es ja nicht mehr lang, aber hast du irgendwas noch im Kopf, wo du sagst, das will ich unbedingt noch erreichen? Oder ist es jetzt gut, wie es ist und wie es wächst?
Also, erstmal, nicht wahr, wenn man sein Produkt jetzt schon über 10.000 Euro pro Monat ist, dann kannst du dich erstmal nicht beschweren als Bootstrapper. Mhm. Das ist so super, das gibt dir so eine richtige Sicherheitskissen. Ja, das ist fantastisch. Also, ich möchte es nicht missen. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, wir machen gerade einen Branding-Workshop. Und ich bin echt, mein Ziel ist es, dass wir gucken, können wir irgendwie unser Marketing, unser Outreach, unser Sales auf das nächste Level bringen. Und auch wenn nur am Ende der Lerneffekt rauskommt, den ich dann für mein nächstes Unternehmen nutzen kann. Das ist das Ziel.
Ich wünsche viel Erfolg dabei und bin sehr gespannt. Und danke dir vielmals. Guck mal, jetzt haben wir doch wieder 1:20 gequatscht. Das geht ja, dann doch. Wenn man ein paar Themen streift und bei ein paar sind wir ja reingegangen, auch ein bisschen tiefer. Hey, vielen Dank, dass du so offen warst und hat mich sehr gefreut.
Ja, gleichfalls. War immer super bei dir zu sein hier.
Vielen Dank. Dann dir einen schönen Abend.
Ciao, ciao.
Ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 139 von Happy Bootstrapping. Feedback kannst du mir gern an hallo@happy-bootstrapping.de schicken oder übers Kontaktformular auf der Webseite einreichen. Schwieriges Wort, Kontaktformular zumindest heute. Ja, freue ich mich auf jeden Fall riesig drüber. Kannst mir über LinkedIn schreiben, einfach nach Andreas Lehr suchen, dann findest du mich und kannst mich adden und mir da was schicken. Da freue ich mich immer riesig drüber, genau. Und nächste Woche in Folge 140, da habe ich den Max Grimm zu Gast von maro.coffee. Da geht es um eine Siebträgermaschine, Hardware-Bootstrapping. Super interessant und mal was komplett was anderes. Und ich hoffe, es ist auch interessant für alle, die nicht so ein Geld für so eine Siebträgermaschine ausgeben. Auf jeden Fall, dann hören wir uns nächste Woche wieder zu Folge 140. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.